Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Freitag, dem 9. Januar. Schön seid ihr dabei und darum geht es bei uns heute. Neues Jahr, neue Regeln. Welche Gesetzesänderungen auf Anfang Jahr in Kraft getreten sind, darüber sprechen wir im ersten Teil der Sendung. Außerdem höhere Kosten, stagnierende Löhne, mangelhafte soziale Absicherung. Für ärmere Menschen wird es im neuen Jahr noch schwieriger, warnt Caritas Schweiz. Nun müsse sich etwas ändern.
Es kann nicht sein, dass wir einfach zufrieden sind damit, dass ungefähr 16% der Bevölkerung von Armut betroffen oder bedroht sind,
findet Aline Mazé von Caritas Schweiz. Und schließlich zum Ende unserer Serie über den Chaos Communication Congress mit der Digitalen Gesellschaft Schweiz blicken wir zurück auf das letzte Jahr und die Entwicklungen rund um die Digitalisierung in der Schweiz. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung, zuerst aber die Nachrichten des Tages. Die iranischen Sicherheitskräfte haben bei der aktuellen Protestwelle mindestens 28 Menschen getötet. Ursi Grimm.
Das meldet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Unter den Getöteten befinden sich Kinder. Die Menschenrechtsorganisation berichtet zudem von willkürlichen Verhaftungen. Die Proteste im Iran dauern seit 12 Tagen an. Wie der Deutschlandfunk berichtet, fanden gestern die größten Kundgebungen seit Beginn der Proteste statt. Menschen skandierten Parolen zum Sturz von Ayatollah Khamenei und forderten ein Ende der Islamischen Republik.
In die USA, wo einen Tag nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Minneapolis erneut Bundesagenten auf ZivilistInnen geschossen haben.
Grenzbeamte haben in der Stadt Portland auf 2 Menschen geschossen, wie die Zeitung The Oregonian berichtet. Die beiden befinden sich derzeit im Spital in Behandlung. Dabei handelt es sich um einen Mann und eine Frau, die in einer Verkehrskontrolle von den Grenzbeamten angehalten wurden. Der Fall zeigt einige Parallelen zum Vorfall in Minneapolis auf. So rechtfertigten die Bundesbehörden auch hier die Schüsse mit Notwehr. Der Fahrzeuglenker habe sein Auto als Waffe benutzt und versucht, die Grenzbeamten zu überfahren. Videos, die dies bestätigen oder widerlegen könnten, sind derzeit nicht bekannt. Dem US-Ministerium für Innere Sicherheit zufolge gehörte eine der kontrollierten Personen einer venezolanischen Gang an. Der Bürgermeister von Portland verlangt von allen Migrationsbehörden, ihre Aktivitäten in der Stadt einzustellen.
Während in der Schweiz Tauwetter herrscht, sorgen Winterstürme in mehreren europäischen Ländern für Schnee und Chaos.
So berichtet die BBC von heftigen Winden, starkem Schneefall und Stromausfällen in Großbritannien. Ursache ist der Sturm Goretti. Im Südwesten Englands sprachen die Behörden gestern gar eine Warnung aus vor lebensbedrohlichen Winden. In Teilen Deutschlands sorgt hingegen das Sturmtief Elli für Gefahr. Wie die Deutsche Tagesschau berichtet, sorgte der Sturm für spiegelglatte Straßen, was zu einzelnen Unfällen geführt hat. Insgesamt verläuft die Situation allerdings noch ruhig. In Hamburg, Niedersachsen, Bremen und weiten Teilen Schleswig-Holsteins fällt der Präsenzunterricht in den Schulen aus. Für Berlin und Brandenburg gaben die Wetterdienste bereits Entwarnung.
In die Schweiz. AktivistInnen von Act Now besetzten gestern Räumlichkeiten am Hauptsitz des Erdölkonzerns Avia in Lausanne.
Wie die Gruppe mitteilt, besetzten die AktivistInnen den Empfang des Avia-Hauptsitzes und entrollten dabei ein Banner mit der Aufschrift «Öl tötet». Ein Mitarbeiter vor Ort zeigte sich bereit, den Brief der AktivistInnen an die zuständigen Vorgesetzten weiterzuleiten. Der Mitarbeiter kündete jedoch an, er werde die Polizei verständigen, sollten die AktivistInnen das Gelände nicht verlassen. Nach einem kurzen Statement entschieden sich diese, sich vom Ort zu entfernen. Act Now fordert von Ölkonzernen Klimahinweise an Zapfsäulen, ähnlich den Gesundheitshinweisen auf Zigarettenpackungen.
Nach Grand-Montana, die erste Staatshaftungsklage von Opferfamilien, ist in Vorbereitung.
Die finanziellen Folgen der Brandkatastrophe könnten für die Gemeinde existenzbedrohend sein. Das schreibt die Tageszeitung Der Bund. Selbst bei Teilhaftung müsste Grand-Montana mit massivem Schuldenanstieg und jahrelanger Sparpolitik rechnen. Ein Konkurs könnte zur Zwangsverwaltung führen. Grand-Montana hat derzeit ein Eigenkapital von 162 Millionen Franken. Doch Großinvestitionen in die Infrastruktur für die Ski-WM 2027 lassen die Schulden rasant steigen. Das Bundesgesetz besagt, dass im Fall einer Pleite einer Gemeinde ein Kanton nicht haftet. Die Forderungen der Brandopfer und ihrer Angehörigen könnten also wirkungslos sein. Außer dem Kanton Wallis könnte nachgewiesen werden, dass er selbst seine Aufsichtspflicht über Grand-Montana vernachlässigt hat.
In den Kanton Bern.
Die Arbeitslosenquote ist im Dezember im Kanton von 2,2 auf 2,3% gestiegen. In der Schweiz stieg sie von 2,9 auf 3,1%. Das teilt die Berner Wirtschaftsenergie- und Umweltdirektion mit. Sie erklärt die Zunahme mit der für diese Jahreszeit übliche Entwicklung im Baugewerbe. Die Arbeitslosigkeit im Kanton Bern sei stabil.
In die Stadt Bern. Die Schwimmhalle Neufeld ist voraussichtlich ab morgen wieder offen.
Der Schaden an der Lüftung konnte eruiert werden, das berichtet die Stadt per Medienmitteilung. Heute werden letzte Reparatur- und Reinigungsarbeiten durchgeführt. Gemäß der beteiligten Fachpersonen haben die eisigen Temperaturen am Dienstag einen Schaden an der Lüftung verursacht, wodurch im Technikraum Frostschutzmittel ausgelaufen ist. Die Lüftung wurde umgehend abgeschaltet und die Schwimmhalle Neufeld am Dienstagabend vorsorglich geschlossen.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm und Noah Pio. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Das Wochenende beginnt morgen Samstag windig mit Niederschlägen zwischen Schnee und Regen. Die Temperatur beträgt maximal 4 Grad. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt der Sonntag trocken, um die Mittagszeit zeigt sich sogar die Sonne. In der Nacht auf Montag fällt die Temperatur deutlich unter Null, bei bis zu 2 Grad bleibt es am Montag den Tag durch mehrheitlich trocken, aber bedeckt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 1. Januar ist eine Reihe von neuen Gesetzen in Kraft getreten. Rabe Info Politikredaktorin Ursi Grimm hat sich eine Übersicht verschafft. Ursi, was sind denn die wichtigsten Änderungen?
Seit Anfang Jahr gibt es für Stalking einen Straftatbestand. Das heißt, es ist jetzt verboten, Menschen aufzulauern, ihnen nachzustellen oder sie zu verfolgen. Wer dies dennoch tut, kann jetzt mit einer Geldstrafe oder gar Gefängnis von bis zu 3 Jahren bestraft werden. Dazu muss das Opfer jedoch eine Strafanzeige stellen.
Der neue Straftatbestand Stalking also. Was hat sich denn bezüglich der Krankenkassenprämien getan? Das Parlament hatte doch den Gegenvorschlag zur Volksinitiative maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien angenommen.
Also die Kantone müssen nun einen Mindestbeitrag zur Prämienverbilligung leisten und sie haben 4 Jahre Zeit, um festzulegen, welchen Anteil die Prämie am verfügbaren Einkommen der Versicherten höchstens ausmachen darf. Die Krankenkassenprämien steigen ja seit 20 Jahren ungebremst an. Der Beobachter schreibt, dass sie dieses Jahr durchschnittlich um 4,4% teurer werden. Im Schnitt kostet eine Monatsprämie dieses Jahr 393 Franken. Das ist für viele Haushalte eine enorme Belastung. Die SP hat eine Initiative lanciert, die die Prämien an das Einkommen binden will. Wer mehr hat, soll also mehr zahlen. Die SP will so mit Beiträgen von TopverdienerInnen 85% der Bevölkerung entlasten.
Ein weiterer Entscheid des Parlaments aus dem vergangenen Jahr war, dass er Personen besser schützen will, die ungerechtfertigt betrieben wurden. Wie sieht es damit nun aus?
Ja, wer betrieben wird, aber gar nichts schuldet, hat ein Problem, denn die Betreibung ist sichtbar im Register für ganze 5 Jahre. Und das stört etwa bei der Wohnungssuche. Betroffene können ein Gesuch stellen, dass die Betreibung nicht mehr angezeigt wird. Bisher galt dafür eine Frist von 1 Jahr und seit Anfang Jahr beträgt die Frist nun 5 Jahre.
Welche neuen Regelungen treten in diesem Jahr in Bezug auf Mindestlöhne in Kraft?
Der Bundesrat hat den Normalarbeitsvertrag verlängert für Hausangestellte. Mit der Verlängerung erhöht er die darin verbindlich festgehaltenen Mindestlöhne. Personen, die ohne spezielle Ausbildung als Reinigungskraft arbeiten, haben neu Anrecht auf einen Stundenlohn von mindestens 20 Franken 35 Rappen brutto.
Und wie sieht es nun mit der 13. AHV-Rente aus?
Nun, wer dieses Jahr pensioniert wird oder schon ist, bekommt im Dezember eine 13. Monatsrente ausbezahlt. Was noch nicht klar ist, ist, wie das finanziert werden soll. Der Nationalrat will das über die Mehrwertsteuer lösen. Der Ständerat will eine Kombination aus Mehrwertsteuer und Lohnabzügen.
Wir sehen also eine Menge neuer Bestimmungen. Gibt es auch alte Bestimmungen, die aufs neue Jahr aufgehoben wurden?
Ja, die gibt es. Und zwar namentlich bei der Schutzdienstpflicht. Vor 5 Jahren wurde die Dauer der Dienstpflicht für Zivilschützer auf das 36. Altersjahr verkürzt. Der Bundesrat hat nun aber Gesetzesrevisionen in Kraft gesetzt, die zum Ziel haben, die Zivilschutzbestände zu verbessern, und damit wird die Dauer der Dienstpflicht erneut angehoben. Wer seinen Dienst im Zivilschutz leistet, muss dies neu wieder bis zum 40. Altersjahr tun.
Dies also die wichtigsten gesetzlichen Neuerungen auf Bundesebene in diesem Jahr. Vielen Dank für die Übersicht, Ursi Grimm.
Rabe Info.
Die Schweizer Gesellschaft droht auseinanderzudriften. Diese Sorge beschäftigt das Hilfswerk Caritas Schweiz mit Blick auf die Armut. Es gibt mehrere Gründe, weshalb sich die Situation für ärmere Menschen im neuen Jahr verschlechtern wird, schreibt Caritas. Ich wollte von Aline Mazet, Bereichsleiterin Grundlagen und Politik bei Caritas Schweiz, genaueres wissen und habe sie gefragt, wie sich die Armut der Schweiz in den letzten Jahren entwickelt hat.
Ja, seit 2014, das ist der Zeitpunkt, ab dem man die Zahlen überhaupt vergleichen kann, ist die Armut zuerst leicht gestiegen und dann ungefähr auf hohem Niveau stagniert. In den letzten Jahren war sie immer ungefähr um 8% der Bevölkerung, die betroffen sind. Wenn man die strikte Armutsgrenze anschaut und etwa doppelt so viele Personen dann noch, die von Armut bedroht sind, also knapp über dieser sehr strikten Armutsgrenze sind. Also ich würde sagen, die Armut ist seit vielen Jahren auf einem hohen Niveau stabil.
Sie sagen, in diesem Jahr, im 2026, wird die Belastung für Armutsbetroffene zunehmen. Weshalb ist das so?
Es geht nicht nur um Armutsbetroffene, die wirklich quasi statistisch von Armut betroffen sind, sondern auch um Haushalte, Personen, die in einer finanziell prekären Lage sind, knapp über der Armutsgrenze. Und das eine ist, dass die Lebenshaltungskosten steigen und diese belasten ärmere Haushalte natürlich besonders stark. Und Punkt 2 und 3 hängen eigentlich damit zusammen, das Wohnen wird tendenziell auch im 26 noch teurer und es wird enorm schwierig für Haushalte, die sehr knapp bei Kasse sind, eine angemessene Wohnung zu finden. Und der andere Punkt bei den Lebenshaltungskosten, das sind die Krankenkassenprämien, die per Januar 26 noch einmal gestiegen sind. Auf der anderen Seite müssen wir feststellen, dass die Löhne in den letzten Jahren oder 10 Jahren ungefähr wirklich stagniert sind, vor allem die tiefen und mittleren, und das wird sich auch im 26 kaum sehr zum Positiven ändern. Also wir haben steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Löhne, was bereits das Problem aufzeigt. Hinzu kommen ungenügende Existenzsicherung, wenn wir jetzt an die Sozialhilfe denken, die schafft es nicht, die negativen Folgen von Armut zu reduzieren, vor allem bei Kindern nicht. Der 6. Punkt, den wir nennen, das ist, dass Familien zu wenig unterstützt werden. Und der 7. Punkt ist, dass in der Tendenz wir feststellen, dass mit Steuersenkungen reiche Haushalte entlastet werden, während ärmere eher belastet werden, beispielsweise auch, indem man die Mehrwertsteuer immer wieder erhöht.
Was bedeutet denn diese Mehrbelastung konkret für das Leben der Menschen, die in Armut leben oder in finanziell prekären Situationen?
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Ich habe ein Beispiel einer Frau aus der Beratung von Caritas, die sagt, sie hat ihr Arbeitspensum jetzt kürzlich von 70% auf 80% erhöht, um eben auch ein bisschen mehr finanziellen Spielraum zu haben. Aber diese 10% mehr Lohn, die werden vollständig aufgefressen jetzt von steigenden Krankenkassenprämien, steigenden Nebenkosten, steigenden Mieten. Und so geht es eben vielen Menschen, also auch Menschen, die eben statistisch gesehen vielleicht nicht arm sind, aber einfach ein extrem knappes Budget haben und wenn dann einzelne Budgetposten, wie zum Beispiel Wohnen oder Prämien oder auch halt zum Beispiel das Internet-Abo, wenn diese Kosten steigen, die eigentlich fix sind oder man fast zahlen muss, dann muss man das irgendwie bei einem anderen Budgetposten einsparen, was sehr, sehr herausfordernd ist, wenn man sowieso quasi jeden Monat schaut, dass man irgendwie noch auf Null kommt.
Sie schreiben davon, das Armutsproblem in der Schweiz, das sei chronisch geworden. Was meinen Sie damit genau?
Ja, wir meinen mit chronisch, dass man, seit man überhaupt vergleichbare Zahlen hat, eben sieht, dass die Armut nicht gesunken ist und wirklich man es nicht schafft, mit verschiedenen Maßnahmen nach die Armut zu senken. Und das ist aus unserer Sicht ein großes Problem. Und es ist sehr zu begrüßen, dass wir jetzt ein nationales Armutsmonitoring haben, dass auf Bundesebene eine Armutsstrategie jetzt auch erarbeitet werden soll. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, weil es braucht eine Strategie, es braucht verbindliche Ziele auch für alle Staatsebenen, also für Bund, Kantone und Gemeinden, damit wir es wirklich schaffen, diese Armut zu reduzieren. Es kann nicht sein, dass wir einfach zufrieden sind damit, dass ungefähr 16% der Bevölkerung von Armut betroffen oder bedroht sind.
Welche politischen Schritte sind denn aus Ihrer Sicht nun gefragt?
Ganz zentral ist, dass man eine Strategie hat über alle Staatsebenen und wirklich auch verbindliche Ziele und Maßnahmen festlegt, damit alle beitragen müssen, damit die Armut reduziert werden kann. Und dann, wenn man die Politikfelder anschaut, da geht es von Bildungschancen im Kindes-, aber auch im Erwachsenenalter. Da geht es um die Unterstützung eben von Familien, zum Beispiel mit Familienergänzungsleistungen. Da geht es um die Gesundheitskosten, die gesenkt werden müssen. Da geht es aber eben auch darum, dass man sagt, der Staat braucht genügend finanzielle Mittel, um auch wirklich die Armut reduzieren zu können und armutsbetroffene Menschen zu priorisieren. Und diese finanziellen Mittel, die bekommt man nur, wenn man auch die Steuern für Reiche entsprechend auch ansetzt, dass man diese Mittel bekommt.
Das war Aline Mazé. Sie ist Bereichsleiterin Grundlagen und Politik bei Caritas Schweiz.
Rabe Info.
Die digitale Gesellschaft Schweiz setzt sich für eine Digitalisierung ein, die die Grundrechte wahrt und alle Menschen mit einbezieht und so die Vorteile von Technologie für alle nutzbar macht. Auch Sie waren am Chaos Communication Congress vertreten und blickten auf die Entwicklungen in der Schweiz im vergangenen Jahr zurück. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Den wohl größten Erfolg feierte die Digitale Gesellschaft Schweiz im November. Das Bundesverwaltungsgericht entschied auf Beschwerde der Digitalen Gesellschaft hin, dass die anlasslose Massenüberwachung durch Kabelaufklärung verfassungswidrig sei. Das Rabe Info berichtete darüber im Dezember. Im Interview wertete Viktor Gioffi, Jurist bei der Digitalen Gesellschaft, den Entscheid sogar als wegweisend.
Solche Entscheide sind klare Signale an den Gesetzgeber, dass sie eben inhalten sollten und nicht einfach weiter und weiter die Überwachung ausbauen, sondern eben prüfen müssen, was ist grundrechtskonform. Und die Nachricht der Gerichte ist auch, haltet euch an diese Grenzen, sonst sind wir als Gericht auf Beschwerde hin gezwungen, diese Gesetze wieder aufzuheben.
Mit der Kabelaufklärung überwachte der Bund seit 2017 sämtliche Kommunikation, die über das Glasfasernetz lief. Jetzt muss er über die Bücher. Auch das Ja an der Urne zur elektronischen Identitätskarte, der EID, wertet die digitale Gesellschaft als Erfolg. Die EID ebnet auch den Weg für das E-Collecting, also das digitale Sammeln von Unterschriften. In der Vergangenheit kam es öfter vor, dass Unterschriften für Referenden wie Initiativen gefälscht wurden. Das digitale Sammeln verspricht mehr Zuverlässigkeit. Erik Schönenberger ist Co-Geschäftsleiter der Digitalen Gesellschaft und erklärt, wo das E-Collecting derzeit steht.
Aktuell ist es so, dass das Gesetz, das dies regelt, das ist das Bundesgesetz über die politischen Rechte, das ist in der Überarbeitung. Da soll jetzt ein Versuchsartikel hinzugefügt werden, das es Versuche für E-Collecten ermöglicht. Und wichtig ist für uns in der Umsetzung, dass das Stimm- oder respektive in diesem Fall das Unterschriftengeheimnis gewahrt ist.
Konkret heißt das, dass weder bei Bund, Kantonen noch Gemeinden Daten anfallen dürfen, die Willensbekundungen Personen zuordnen lassen. Auch die Digitalisierung der Gesundheitsdaten steht auf der Agenda. Das bisher wenig genutzte elektronische Patientendossier stand in der Kritik. Fachpersonen bezeichneten es als kompliziert in der Anwendung und Sicherheitsbedenken wurden laut. Nun soll mit dem elektronischen Gesundheitsdossier eine verbesserte Variante kommen. Der Bundesrat hat eine neue Vorlage ausgearbeitet. Die digitale Gesellschaft sieht diese kritisch.
Die Gesundheitsdaten, die sind sehr heikel. Das betrifft unsere intimsten Daten. Und die neue Vorlage hat zwei wesentliche Änderungen drin. Der Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, einerseits soll man von der Freiwilligkeit wegkommen. Also wir alle sollen ein Gesundheitsdossier erhalten, ob wir das wollen oder nicht. Und wenn wir das nicht möchten, müssen wir selber aktiv werden und dem widersprechen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Ganze in einer zentralen Datenbank beim Bund geführt werden soll, das natürlich viele Türen für Missbrauch öffnet. Und da muss unseres Erachtens der Gesetzgeber über die Bücher.
Ein weiteres Thema, welches die digitale Gesellschaft letztes Jahr beschäftigt hatte, ist die Revision der Verordnung über das Post- und Fernmeldewesen, kurz FÜPF. Im Mai bezeichnete Schönenberger die Revision gegenüber Watson als schwerwiegenden Angriff auf Grundrechte, KMU und Rechtsstaat. Er sieht die Revision als Verschärfung der Überwachung.
Die wichtigste und gravierendste Verschärfung betrifft eine Identifizierungspflicht. Alle Plattformen, die eine Kommunikation ermöglichen, wenn diese über 5000 BenutzerInnen haben, dann müssen sie von diesen die Identifikation feststellen, damit die Plattform genutzt werden kann. Und das ist ein sehr großer Ausbau der Vorratsdatenspeicherung, also der Massenüberwachung der Leute in der Schweiz. Und das würde sehr viele Unternehmen treffen und entsprechend auch Startups oder die IT-Industrie betreffen, aber natürlich alle unsere Grundrechte ebenfalls.
Davon betroffen wären beispielsweise auch der E-Mail- und Speicherplatzanbieter Proton sowie der Messenger-Dienst Threema.
Das sind zwei Unternehmen, die speziell betroffen sind, weil sie ihr Geschäftsmodell insbesondere darauf ausbauen, dass wir als ihre Benutzerinnen wirklich auch die Kundinnen sind, also dass sie die Kommunikation datensparsam ausgestalten, also dass sie nur diese Daten erheben, die unbedingt notwendig sind, dass die Kommunikation stattfinden kann, also unsere Privatsphäre schonen. Und wenn sie jetzt unsere Identität feststellen müssten und dann im Prinzip ja auch speichern müssten, was wir tun auf den Plattformen, weil nur dann bringt diese Information etwas, dann ist das ein schwerwiegender Eingriff auch in ihre Geschäftstätigkeit und sie wären faktisch gezwungen, ihren Sitz ins Ausland zu verlegen, weil das FÜPF, die Verschärfung, nur Unternehmen in der Schweiz umfasst.
Aus diesen Gründen reichte die digitale Gesellschaft zusammen mit Campax im August die Petition Demokratie statt Überwachungsstaat mit 15.000 Unterschriften ein. Bisher steht eine offizielle Reaktion des Bundesrates noch aus.
Erik Schönenberger haben wir im Beitrag gehört. Die digitale Gesellschaft trifft sich im Februar in Zürich zu ihrem jährlichen Winterkongress.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Freitag, 9. Dezember. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Ursi Grimm. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Piu gsi. Habt ein schönes Wochenende, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.